Deutschlandfunk Wirtschaft am Mittag.
Guten Tag und herzlich willkommen. 234%, das ist ein Wert, der heute aus Venezuela gemeldet wurde. Das Land hat eine der höchsten Inflationsraten der Welt. Und im vergangenen Jahr eben, da sind die Verbraucherpreise im Durchschnitt um 234% gestiegen. Zur Erinnerung, in Deutschland lag die Inflation im Durchschnitt des vergangenen Jahres bei 7,9%, zumindest nach einer ersten Schätzung, erschreckend hoch. Aber es geht eben noch schlimmer. Die Inflation, sie ist auch heute wieder ein Thema in dieser Sendung, in der wir uns darüber hinaus mit Aktionärsrechten beschäftigen werden, sowie auf den Verband Deutscher Verkehrsunternehmen eingehen, bei dem es unter anderem um Ticketpreise ging. Und durch die Sendung begleitet sie Günter Hetzke. Zum Start schauen wir auf den Neujahrsempfang des Unternehmens Deutsche Börse gestern Abend. Dort zu Gast war die Präsidentin der Europäischen Zentralbank, Christine Lagarde. Und wenn die EZB-Präsidentin eingeladen ist, dann lauscht die Finanzwelt, ob es Äußerungen zur weiteren Geldpolitik gibt, welche Wege beschritten werden sollen und können, um die hohe Inflation zu bekämpfen, was dringend nötig ist. Denn zur Erinnerung, im Dezember lagen die Verbraucherpreise im Euroraum um 9,2% über dem Niveau des Vorjahresmonat. Die EZB-Präsidentin hat sich wie erwartet zu Inflation und Leitzinsen geäußert, wobei sich die Überraschung in Grenzen hielt. Mehr dazu von Heidi Radwilas.
Die Inflation, unter der Europa unter anderem wegen des Ukraine-Kriegs und dessen Folgen seit Monaten ächzt, ist zwar etwas zurückgegangen, weil unter anderem die Preise für Energie nachgegeben haben. Aber wer gehofft hat, dass deshalb die Geldpolitik der Europäischen Zentralbank etwas weniger restriktiv werden könnte, wurde gestern Abend enttäuscht. Beim Jahresempfang der Deutschen Börse in Eschborn bei Frankfurt betonte EZB-Präsidentin Christine Lagarde:
Inflation in Europe is far too high. And we have made it clear that interest rates will still have to rise significantly at a steady pace.
Die Inflation in Europa sei viel zu hoch. Daher müssten die Leitzinsen stetig und signifikant angehoben werden. Zwar gehe die Teuerung bei den Energiepreisen derzeit etwas zurück, aber gleichzeitig steige die sogenannte Kerninflation, also die Inflation ohne zum Beispiel Energie und Nahrungsmittel, weiter an.
As a result, it is vital that inflation rates above the ECB's 2% target do not become entrenched in our economy.
Es sei lebenswichtig, dass sich solche Teuerungsraten oberhalb des von der EZB angestrebten Inflationsziels von 2% nicht in der Wirtschaft festsetzten. Deutsche Börsechef Theodor Weimer, der prinzipiell für weniger Regulierung der Märkte und der Wirtschaft warb, begrüßte den strengen Kurs der EZB.
Wollen wir hoffen, dass die Inflation in der Höhe temporär ist? Ich jedenfalls erwarte einen Rückgang der Inflation, aber ich erwarte eine Stickiness, gegebenenfalls sogar ein Ansteigen der Kerninflation. Und darum ist es so richtig, dass die EZB an diesem Thema nicht locker lässt.
Wie die anstehenden Zinsschritte konkret aussehen könnten, ließ Lagarde indes offen. Andere führende Notenbankvertreter hatten angedeutet, der Zinssatz könnte in den kommenden Monaten noch mindestens zweimal deutlich, also um jeweils 0,5 Prozentpunkte, angehoben werden. Seit Sommer vergangenen Jahres hat die EZB den Leitzins um 250 Basispunkte auf 2,5% erhöht. Lagarde sagte, einen so schnellen, starken Anstieg habe es in der Geschichte der EZB bisher nicht gegeben. Mit Blick auf die europäische Wirtschaft sieht Lagarde eine große Chance in der Produktion grüner Technologien und sauberer Energie. Aber
this new growth model is going to require massive financing that public investment will not suffice to respond to.
Dieses neue Wachstumsmodell brauche massive Investitionen. Die könnten nicht vom Staat getragen werden, sondern müssten von Privatinvestoren kommen. Lagarde betonte, daher müsse die Europäische Kapitalmarktunion endlich vorangetrieben werden.
Die EZB wird sich also weiter mit steigenden Zinsen gegen die hohe Teuerung im Euroraum stemmen, Heidi Radwilas berichtete. Und damit kommen wir zum Blick auf das Geschehen bisher auf dem Börsenparkett in Frankfurt am Main. Heute mit Samir Ibrahim, den ich jetzt in unserem Börsenstudio begrüße. Herr Ibrahim, die Äußerungen von Christine Lagarde waren sicherlich wichtig, aber nicht so überraschend. Haben die Anleger an der Börse trotzdem darauf reagiert?
Nein, haben sie nicht. Das war ja wirklich nur die Bestätigung für das, was schon bekannt war. Der DAX aktuell bei 15.066 Punkten, also ein Viertelprozent im Minus. Ein paar Gewinnmitnahmen noch mit dabei. Spannend wird ja, was die EZB über die nächsten Zinsanhebungen dann hinaus noch vorhat. Wir haben ja viel von der Kerninflation gerade gehört. Das hängt sicher maßgeblich auch von der weiteren Entwicklung der Konjunktur ab. Da gab es heute Vormittag frische Daten. In Deutschland ist zum Beispiel die Laune der Konsumenten weiterhin, naja, sagen wir, stabil auf niedrigem Niveau. Das hat die Gesellschaft für Konsumforschung GfK mitgeteilt. Besser ist die Stimmung bei den Einkaufsmanagern, also denen, die Material und Geräte großer Firmen beschaffen. Wenn die bereit sind, Geld auszugeben, dann vertrauen sie auf ein Anspringen der Geschäfte. Sonst sparen sie logischerweise lieber. Also Europas Einkaufsmanager-Index nun stand heute wieder in der Gewinnzone. Überraschend. Und darüber wollen wir sprechen mit Jörg Krämer. Er ist Chefvolkswirt der Commerzbank, sitzt neben mir. Herr Krämer, deutlich besser gelaunter Einkaufsmanager. Ist die Krise damit abgehakt?
Also zumindest ist ein tiefer Einbruch, eine tiefe Rezession, das ist abgehakt. Das war auch schon vor ein, zwei Monaten abgehakt und das ist jetzt klarer denn je.
Die Rezession könnte für den Euroraum zumindest vermieden werden, hieß es sogar heute.
Also vor 4, 5 Monaten, da war die Frage, bekommen wir eine tiefe Rezession oder bekommen wir eine milde Rezession? Jetzt in der Tat hat sich die Frage völlig verschoben, weil ja die Gasmangellage nicht mehr, Gott sei Dank, nicht mehr droht. Jetzt ist die Frage, bekommen wir eine milde Rezession oder gar keine? Und die Daten heute im Euroraum, insbesondere der Einkaufsmanager-Index im Dienstleistungsgewerbe, das ist ein guter Frühindikator für die Konjunktur, der ist jetzt formell nicht mehr im Rezessionsbereich. Trotzdem würde ich davor warnen, zu optimistisch zu werden, denn Sie müssen ja sehen, nicht nur im Euroraum, nicht nur die EZB, überall in der westlichen Welt ist die Inflation viel zu hoch und überall in der westlichen Welt haben deshalb die Zentralbanken ihre Zinsen sehr, sehr stark angehoben und typischerweise dämpft das mit einer gewissen zeitlichen Verzögerung die Konjunktur und meist führt das auch zu einer milden Rezession.
Grund für das Handeln der EZB ist ja die hohe Inflation. Sie haben gerade eben, als wir den Beitrag zusammengehört haben, ja, Rekordanstieg bei der Zinsen, aber auch eine Rekordinflation. Gab es eben auch noch nie, solange es die EZB gibt. Diese Inflation hat die Stimmung der Konsumenten zuletzt ja wirklich auf Talfahrt geschickt. Und jetzt steigt sie wieder, wenn man so will, also von ganz schlecht auf nicht ganz so schlecht. Die GfK hat das heute kommentiert mit, die Stimmung ist immer weniger trüb. Hat mir gut gefallen, der Satz. Passt ja auch, hilft aber nicht wirklich, oder?
Naja, also die Stimmung der Konsumenten war normalerweise vor der Krise relativ stabil, da konnte man fast drauf bauen. Und dann ist sie so stark eingebrochen wegen der hohen Inflation. Ja, ich kann mich daran nicht erinnern, dass wir das jemals gesehen haben. Und jetzt mit den wieder sinkenden Gaspreisen, den Großhandelspreisen für Gas, die gefallen sind, mit dem Auspreisen der Gasmangellage sehen wir so eine kleine Erholung. Sie haben gesagt Stabilisierung, man könnte es fast auch nur Stabilisierung nennen, aber ist eben besser, als wenn der freie Fall sich fortgesetzt hätte.
Na gut, aber als Stütze für die Konjunktur, taugt das was?
Nein, das ist keine Stütze, das ist ganz klar. Wir haben nach wie vor es zu tun mit einem massiven Verlust an Kaufkraft und der private Verbrauch wird in diesem Jahr leiden. Also da geht wohl kein Weg dran vorbei. Aber er wird eben nicht so einbrechen, wie es manche befürchtet hatten vor 4, 5 Monaten noch.
Ich habe jetzt die Tage gelesen, fällt für dieses Jahr quasi flach als Stütze der Konjunktur.
Es ist keine Stütze der Konjunktur. Der private Verbrauch wird zurückgehen, weil die Einkommensverluste nach Inflation sind einfach zu massiv. Aber es war eben vor einiger Zeit noch mit wesentlich größeren Rückgängen noch gerechnet worden.
Was macht das mit der Konjunktur in Deutschland generell? Woher kommt jetzt noch Hilfe? Exportmotor stottert ja auch so ein bisschen, oder läuft jedenfalls nicht so, wie wir uns das vorstellen.
Ja gut, es gibt natürlich auch bei allen Problemen positive Dinge. Das sind die rekordhohen Auftragsbestände, die nicht abgearbeiteten Auftragsbestände in der Industrie. Die Auftragsbücher sind voller als Anfang der 60er Jahre, als die deutsche Wirtschaft noch im Nachkriegsboom war. Und das hilft natürlich insbesondere jetzt, weil ja auch die Materialengpässe klingen ab. Die Unternehmen kommen jetzt leichter an Material und können das nutzen, um eben diese unglaublich hohen Auftragsbestände abzuarbeiten. Und das erklärt auch, warum die Industrie momentan ja sich hält, ja, und eben nur der Einzelhandelsumsatzpreis bereinigt fällt.
Also ein vorsichtig, ganz vorsichtig optimistischer Jörg Krämer von der Commerzbank war das. Herzlichen Dank.
Ja, soweit also eine Einordnung zur Konsumstimmung in Deutschland sowie zur Lage der Konjunktur mit relativ vieler Mausstimmung. Und um Leitzinserhöhung, Herr Ibrahim, ging es ja auch in den USA. Hier wurde im Umfeld der US-Notenbank FED bekannt, dass die weiteren Leitzinserhöhungen moderater als zuletzt ausfallen könnten. Hat das Folgen für den Euro?
Nein, hat es nicht. Der Euro jetzt bei einem $1.0864. Das ist noch schlechter als gestern. Hätte eigentlich steigen müssen.
Und was tut sich angesichts der Stimmung auf dem Aktienmarkt beim Handel mit Staatsanleihen und mit Gold?
Die Umlaufrendite unverändert bei 2,18%. Der Goldpreis leicht gestiegen auf 1.937 Euro. Dollar.
Vom Chef des Rüstungskonzerns Rheinmetall gab es Äußerungen zum weiteren Umsatz, was künftig erwartet wird. Das klang ja alles ganz gut. Sehen das die Anleger auch so?
Grundsätzlich ja. Man hat aber die Aktie von Rheinmetall in letzter Zeit auch schon getrieben. Da wurden heute ein paar Gewinne mitgenommen. Ein bisschen im Minus ist sie aktuell. Es ist auch ein sehr langfristiger Horizont, den der Rheinmetall-Chef da angedeutet hat.
Der Immobilienkonzern Vonovia steigt bei einem Holzhausbauer in Österreich bzw. aus Österreich ein. Gibt es da ein Echo der Anleger?
Naja, minimal. Die Gropius AG, so heißt sie ja, da hatte man vorher schon eine sogenannte strategische Partnerschaft. Jetzt investiert man da zusammen mit anderen 100 Millionen Euro. Geld ausgeben, das muss man dazu sagen, finden Aktionäre nie schön, aber der Verlust der Aktie mit weniger als 1% bei diesem Marktumfeld auch sehr moderat.
Und der Reiseanbieter TUI beobachtet eine große Lust am Reisen. Die Vorbuchungen für die Sommersaison seien gut angelaufen. Läuft der Aktienkurs auch weiterhin gut?
Nein, aktuell nicht. Um 1,5% geht es runter. Auch da wieder Gewinnmitnahmen. Gute Nachrichten aus der Reisebranche ist man außerdem ja auch gewohnt. Es gibt ja auch immer noch Nachholbedarf, wie wir alle wissen. Gemachte Gewinne kann man dann jetzt am Aktienkurs auch wieder einstreichen. Es gibt ja ein schönes Sprichwort an der Börse. Verkaufe bei guten Nachrichten, denn da kannst du eben die Gewinne tatsächlich mitnehmen, die du vorher gemacht hast.
Samir Ibrahim über das Geschehen bisher auf dem Börsenparkett in Frankfurt am Main. Und vom Parkett in die großen Veranstaltungshallen, die aufgrund der Corona-Pandemie nicht mehr gebraucht wurden, für die Hauptversammlungen börsennotierter Unternehmen. Die Veranstaltungen fanden aus Gründen des Gesundheitsschutzes virtuell statt. Und das hat ja auch weitgehend alles geklappt, auch was die Ausübung des Stimmrechts betrifft. Doch grenzüberschreitend, wenn das Unternehmen im Ausland ist, klappt genau das anscheinend gar nicht. Genau dazu hat sich heute nämlich die Deutsche Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz zu Wort gemeldet und eine Studie veröffentlicht. Und was da im Einzelnen drinsteht, das stellt uns jetzt Mischa Erhard vor.
Zu teuer, intransparent und veraltet sind die Zugänge für AktionärInnen zu den Hauptversammlungen ihrer Unternehmen, wenn die sich im europäischen Ausland befinden.
Die Stimmrechtsausübung national ist überhaupt kein Problem. Das funktioniert tadellos und vor allen Dingen haben wir da keine großen Gebühren.
Sagt Jella Benner-Heinacher, stellvertretende Hauptgeschäftsführerin der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz, DSW. Grenzüberschreitend allerdings stelle sich die Lage innerhalb der EU katastrophal dar, so das Ergebnis der Studie von Better Finance und der DSW.
Sobald es grenzüberschreitend wird, ist es sehr kompliziert, weil wir ja auch über eine ganze Kette von Intermediären müssen. Und das noch viel größere Problem ist, dass plötzlich natürlich auch sehr hohe Kosten und Gebühren anfallen können, die tatsächlich eine abschreckende Wirkung auf den Aktionär haben, das Stimmrecht überhaupt auszuüben.
Gebühren von 25 bis 250 Euro haben Banken und Broker den AktionärInnen für Stimmrechtskarten in Rechnung gestellt. Bei von den Depotanbietern gestalteten Paketen für die Aktionärsversammlungen fielen sogar Gebühren von bis zu 400 Euro an. Eines der Hauptprobleme allerdings ist vorgelagert. Oft liegen die notwendigen Informationen zu den Hauptversammlungen ihrer Unternehmen für die EigentümerInnen hinter sehr hohen Hürden verborgen.
If you don't know that a general meeting is taking place, you will not have the opportunity to initiate the voting procedure at all.
Wenn du nicht weißt, dass eine Hauptversammlung stattfindet, wirst du auch den Mitspracheprozess nicht in Gang setzen können, bringt das Christine Hölz auf den Punkt. Sie ist Studienautorin und Geschäftsführerin bei den Aktionärsschützern der DSW. Für die Studie haben DSW und Better Finance AktionärInnen befragt. Sie haben aber auch selbst getestet und versucht, Zugang zu Hauptversammlungen im EU-Ausland zu bekommen. Zum ersten Mal in der Studie haben sie das 2022 vor allem auch bei Neo-Brokern gemacht, Online-Handelsplattformen also, die sich vor allem bei jungen Menschen zunehmender Beliebtheit erfreuen.
We did mystery shopping And we actually tried to vote.
Wir haben Testkäufe durchgeführt und dann versucht abzustimmen. Und die Ergebnisse sind alarmierend. 4 von 5 getesteten Neo-Brokern haben die beiden wichtigsten durch die EU-Richtlinie vorgesehenen Pflichten nicht erfüllt. Die notwendigen Informationen bereitzustellen und die Wahlrechte von Aktionären zu vereinfachen. Sagt Guillaume Prasch, Geschäftsführer von Better Finance, einem Verband, der auf europäischer Ebene die Interessen und Verbraucherrechte von Aktionären und Investorinnen vertritt. Zwar gibt es eine geltende EU-Richtlinie, die Aktionärsrechte und vor allem die Mitbestimmung sicherstellen soll. Allerdings haben laut Studie im vergangenen Jahr nur knapp die Hälfte der Befragten bei den Hauptversammlungen ihrer Unternehmen im Ausland abgestimmt. Die Aktionärsvertreterinnen fordern daher unter anderem eine Vereinheitlichung von Pflichtinformationen, die zu den Versammlungen zur Verfügung gestellt werden müssen, eine höhere Transparenz bei Kosten und Gebühren und eine verbesserte Aufsicht zur Einhaltung der geltenden Aktionärsrechte. Bereits während der Pandemie beklagten die Aktionärsvertreterinnen die oftmals eingeschränkten Möglichkeiten zur Mitsprache von Aktionärinnen auf online abgehaltenen Hauptversammlungen. Und die Chancen, die sich durch diesen Digitalisierungsschub ergeben haben, würden bei der grenzüberschreitenden Teilnahme an den Aktionärsversammlungen nicht genutzt.
Die DSW, die Aktionärsschützer zu den Aktionärsrechten auf Hauptversammlungen in der EU. Damit die viel zitierte und auch von vielen gewünschte Mobilitätswende gelingt, ist auch der Verband Deutscher Verkehrsunternehmen gefragt als ein Hebel bei der Gestaltung. Sei es mit Blick auf den Neukauf von Linienbussen mit elektrischem Antrieb, sei es bei der Nutzung neuer Energieträger oder schlicht auch mit einer guten, verlässlichen Information vor Ort oder per App, um Frust klein zu halten. Aber nicht nur das Angebot, auch der Preis muss stimmen. Und da gibt es ja derzeit immer noch eine intensive Diskussion über die Einführung eines 49-Euro-Ticket, auch Deutschland-Ticket genannt. Zu all diesen Punkten hat der Dachverband des ÖPNV heute auf seiner Jahrespressekonferenz Stellung bezogen. Und für uns hat Dieter Nürnberger zugehört.
Auch wenn noch viele politische und technische Fragen offen sind, aus Sicht des Verbandes Deutscher Verkehrsunternehmen VDV könnte das 49-Euro-Ticket ab dem 1. Mai kommen. Verkaufsstart wäre dann Anfang April. Der VDV spricht von einem Deutschland-Ticket als Nachfolger des populären 9-Euro-Tickets im vergangenen Sommer. Und der Verband hofft, dass dadurch auch ein wichtiger Schritt für die Mobilitätswende gelingen könnte. Denn nach ersten Prognosen rechnet man mit 5,6 Millionen zusätzlichen Fahrgästen, die dann erstmals ein Abo für den öffentlichen Personennahverkehr abschließen würden. Doch damit das Ticket ab Mai auch wirklich Realität wird, müssten nun schnell die noch offenen Fragen geklärt werden. Die Verkehrsunternehmen in Deutschland würden für die Finanzierung der bundesweit gültigen und verbilligten Fahrkarte im Nahverkehr die Mindereinnahmen ausgeglichen bekommen. Aus EU-Sicht wäre dies eine Art genehmigungspflichtige Beihilfe. Weshalb der Ball nun im Bundesverkehrsministerium liege, so Ingo Wortmann, der Präsident des VDV.
Damit wir dieses Geld überhaupt aus beihilferechtlicher Sicht entgegennehmen können, braucht es eine entsprechende Zustimmung der EU-Kommission. Das kann nur die Bundesregierung einholen. Wir benötigen die Anpassung des Regionalisierungsgesetzes, damit das Geld dann auch fließen kann. Und wir benötigen eine Tarifgenehmigung. Das ist eine gesetzliche Regelung, die muss erfolgen.
Doch derzeit streiten Bund und Länder noch über Regelungen. Bundesverkehrsminister Volker Wissing, FDP, möchte ein rein digitales Ticket. Unrealistisch, sagt Oliver Wolf, Hauptgeschäftsführer des VDV. Er geht von Übergangsregelungen aus, in denen auch die Papierform und vor allem Chipkarten anerkannt würden. Die Höhe des Ticketpreises sollte, laut Wolf, zumindest für 2 Jahre festgeschrieben werden, damit die Attraktivität gewährleistet sei.
Jetzt ist sicherlich interpretationsbedürftig, ob das heißt bis Ende 2024 oder ob das heißt 24 Monate ab 1.5. Das hängt dann aber auch von den Verhandlungen zur Finanzierung mit dem Bund ab und wie viel das dann an Zuschussbedarf nach sich zieht. Das können wir dann in 24 Monaten sagen.
Auf jeden Fall müsse ein erfolgreiches 49-Euro-Ticket mit einer Ausbauoffensive im öffentlichen Personennahverkehr einhergehen. Hier geht es um Sanierung und Instandsetzung, ebenso um eine Kapazitätserweiterung, etwa durch neue Straßenbahn- oder U-Bahn-Projekte. 2030, so die Prognose, würden dem ÖPNV Rund 11 Milliarden Euro für Investitionen im System fehlen. Und natürlich braucht es auch mehr Personal. VdV-Präsident Ingo Wortmann.
Im Fahrdienst, das ist die größte Engpassposition, aber auch Ingenieure und auch im kaufmännischen Bereich brauchen wir mehr Leute. Wir brauchen alleine jedes Jahr 6.000 Fahrerinnen und Fahrer für den ÖPNV. Und wenn wir diese nicht gewinnen, dann müssen wir den Betrieb zeitweilig einschränken, aus Personalgründen.
Und auf eines verwies der VdV heute ganz entschieden. Allein mit einem 49-Euro-Ticket seien die Klimaschutzziele im Verkehrsbereich nicht zu stemmen. Die Auswertung des nur 3 Monate gültigen 9-Euro-Angebots von 2022 zeige nämlich, dass trotz der großen Nachfrage der Autoverkehr generell nicht groß zurückgegangen sei, weswegen es eine langfristige und vergleichsweise günstige Alternative im öffentlichen Personennahverkehr brauche.
Dieter Nürnberger über die Ziele und Aufgaben des VdV, des Verbands Deutscher Verkehrsunternehmen in Deutschland, in und für dieses Jahr. Und vom Nahverkehr noch einmal zum Reisen weltweit. Als der Reiseveranstalter TUI heute über die neue Reisesaison informierte, da gab es noch einen ganz interessanten Seitenaspekt beim Buchungsverhalten von so manchem Urlauber. Konstantin Röse berichtet.
Essen gehen, ein Kaffee hier, ein Cocktail da. Im Urlaub gönnen sich viele Menschen was, schauen weniger aufs Geld. Doch seit der stark gestiegenen Inflation schauen viele zweimal hin, auch im Urlaub. Wie der TUI-Deutschland-Chef Stefan Baumert jetzt der FAZ sagte, entscheiden sich immer mehr Kunden für einen All-Inclusive-Urlaub. Mehr als die Hälfte habe für den Sommer bereits diese Option gewählt, so Baumert. Ein logischer Schritt sei das. Urlauber wollten in den Ferien ein Stück weit Sicherheit, dass Zusatzkosten nicht doch noch das Budget sprengen. Traditionell ist der Januar der stärkste Buchungsmonat der Branche, denn viele planen jetzt bereits ihre Urlaube. Laut TUI werde man voraussichtlich im Januar bei neu eingehenden Buchungen das Vor-Corona-Niveau erreichen.
Konstantin Röse über den All-Inclusive-Rekord bei TUI. Und wir machen weiter mit der Wirtschaftspresseschau. Kommentiert wird unter anderem eine Studie der staatlichen Förderbank KfW, wonach Deutschland eine Ära schrumpfenden Wohlstands droht.
Die Südwestpresse aus Ulm erläutert, es wird schlechter und alle Bürger werden ärmer, heißt es gerne und zuletzt auch in einer Erhebung der KfW. So wie es gerade aussieht, kann das sehr gut passieren. Die Probleme sind groß und die Umstände ungünstig. Es kann aber auch ganz anders ausgehen. Kein Mensch hätte gedacht, dass nach der Weltfinanzkrise und dem bis dato größten Konjunktureinbruch in der Geschichte der Bundesrepublik eine ganze Dekade enormen Wachstums folgen würde, mit großem Zuzug europäischer Fachkräfte, deutlichen Lohnzuwächsen und einer grundlegenden Sanierung der öffentlichen Haushalte. Es kommt halt immer darauf an, was man daraus macht und ob man pessimistisch oder optimistisch in die Zukunft schaut. Die Neue Osnabrücker Zeitung meint, Wirtschaftswachstum mit Wohlstand gleichzusetzen führt in die Irre. Die Fixierung auf das Bruttoinlandsprodukt als Gradmesser für Lebensqualität ist unzeitgemäß, denn es zeigt lediglich an, wie viel produziert und konsumiert wird. Richtig ist, Wachstum beugt Verteilungskämpfen vor. Wenn der Wohlstand sinkt, werden sich Politik und Gesellschaft etwas einfallen lassen müssen, um den sozialen Frieden zu gewährleisten. Die Leipziger Volkszeitung beleuchtet die KfW-Analyse mit Blick auf das schrumpfende Angebot an Fachkräften. Der Personalmangel ist derart groß, dass er selbst die Krise befeuert. Wenn Unternehmen keine Beschäftigten finden, werden sie die Produktion einstellen, verlagern und früher oder später ganz abwandern. Damit geht ein Wohlstandsverlust für die Gesamtgesellschaft einher. Das ist gefährlich, denn wir werden zwar älter, aber nicht weniger. Noch nie standen so vielen Ruheständlern so wenige Beschäftigte gegenüber. Der Kampf gegen den Fachkräftemangel muss deshalb entschlossener als bisher geführt werden. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung äußert sich zum US-Autohersteller Ford, der an seinem Standort in Köln nach Angaben des Betriebsrates bis zu 3.200 Arbeitsplätze abbauen will. Gemessen an der Zahl von 2018 bleibt bei Ford in Deutschland bis 2025 nicht einmal jeder zweite Arbeitsplatz erhalten. Köln arbeitet künftig ohne Getriebe und Motorenwerk für Verbrenner. Auch einen Großteil der Entwicklungsingenieure braucht man nicht mehr. Zum Umbruch in der Branche mit der Umstellung auf die viel einfacheren Elektromotoren kommen noch etliche hausgemachte Probleme bei Ford. Der amerikanische Konzern hat von 2019 bis 2022 fast die Hälfte seines Absatzes und ein Drittel seines Marktanteils in Europa verloren.
Und mit diesem doch ernüchternden Blick auf die Lage des Autobauers Ford auf dem europäischen Markt endete die Wirtschaftspresseschau. Mein Kollege Benjamin Dirks begrüßt Sie dann gleich ab 14.10 Uhr hier im Deutschlandfunk zur Sendung Deutschland heute. Unter anderem mit einem Beitrag über Pflegeheime in Sachsen, was belastet. Und mit diesem Programmhinweis geht die Sendung Wirtschaft am Mittag zu Ende. Durch die Sendung begleitete sie Günter Hetzke.